Thema, wo jetzt ganz viel natürlich darüber diskutiert wurde, der Jaguar Relaunch. Das wiederum würde ich sagen, ist ja schon ein Indiz dafür, dass in England wohl schon die Bereitschaft da ist, neue Dinge zu wagen und irgendwie neue, bisher unbetretene Wege zu beschreiten.
Ich war echt ein bisschen schockiert bei vielen Kommentare, die ich gelesen habe auf Insta, LinkedIn oder wie auch immer, wie negativ die erstmal über das Ding waren. Ja? Und jetzt lass uns mal das Styling, also das Ästhetische, beiseite schieben. Weil das kann dir immer gefallen, kann dir nicht gefallen. Das wächst auch oftmals. Also es gibt auch Fahrzeuge, die gefallen dir auf den ersten Blick nicht. Dann brauchst du 2-3 Jahre und dann ist okay. Ja, das ist halt einfach immer so. Aber dieses unfassbar Emotionale, was dabei rausgekommen ist, oh, die haben Jaguar kaputt gemacht oder wie auch immer. Ja. Und das ist für mich genau dieses Thema. Und das ist auch eine der Problematik in der Designindustrie, auch mal zu hinterfragen, warum haben sie das eigentlich gemacht? Ja? Das ist das typische Emotionale, wie wenn du was abgibst und dann, nee, ist nicht genommen worden, oh, alles scheiße und was weiß ich was. Ja? Das heißt, nee, halte doch mal, nimm doch mal, geh mal einen Schritt zurück und frag dich doch einfach mal, warum haben die das denn gemacht? Egal, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Da muss man auch einfach mal dann sagen, Chapeau, Eier in der Hose gehabt und durchgezogen. Und das ist halt wirklich, wo ich sage, das fehlt uns.
Herzlich willkommen zum Podcast Horizontlinie. Wir haben heute bei uns zu Gast Martin Groschwald, CEO von Concept House Consulting, der wahrscheinlich bekanntesten Unternehmensberatung im Bereich Automobildesign. Du bist also ganz, ganz, ganz facettenreich unterwegs. Du bist Podcaster, genauso wie wir.
Ja.
Du betreibst, wie gesagt, diese Unternehmensberatung, bist dort im Bereich Headhunting aktiv, im Bereich Schulungen sehr, sehr breit aufgestellt. Vielleicht kannst du dich auch gerne nochmal selbst vorstellen, was du genau machst.
Ja, erstmal schön, dass ihr hier seid heute. Ihr wart ja schon mal hier bei uns. Jetzt machen wir die Aufnahme. Es freut mich sehr. Herzlich willkommen in München. Und mein Name ist Martin Groschwald. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern hier bei uns bei Concept House. Und wir haben 2016 angefangen, die Firma zu gründen, hatten schon ein bisschen Vorlaufzeit. Mein Geschäftspartner Daniel und ich haben davor schon jahrelang in England zusammengearbeitet und haben dann irgendwann aus reiner Naivität gesagt, wir können das besser als das, was wir damals gemacht haben. Und haben wirklich rein aus dem Blauen gesagt, wir machen das jetzt einfach und kommen ursprünglich aus diesem ganz klassischen Personalbereich. Also Freiberufler an Firmen bringen, Festvermittlungen machen oder wie auch immer. Und haben das immer nur designseitig gemacht und immer nur autodesignseitig. Also wir haben nie was anderes gemacht. Wir haben nie Engineering gemacht oder Software oder so. Und irgendwann wird es dir langweilig, wenn du immer das Gleiche machst. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ja? Und dann ist Daniel halt bei uns der sagt, okay, ich kümmere mich ums Tagesgeschäft und ich finde das gar nicht langweilig, immer das Gleiche zu machen, aber ich schon. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Learning dazu, dann kommt irgendwann noch wirklich die Beratung dazu, jetzt noch das Projektmanagement. Und so hat sich das eigentlich über die Zeit entwickelt. Und in genau diesem Kontext sind auch alle anderen Sachen entstanden. Ein Podcast, Pistons and Pretzels, Konferenzen, die wir machen. Also das ist eigentlich die Idee ist, dieser Automobildesign-Industrie eine Plattform zu bieten, um eine Lösung für, was wir immer nicht kreative Themen zu nennen. Also wir malen ja keine Bildchen, doof gesagt, oder wir sketchen nicht und wir machen auch keine 3D-Modelle, sondern wir helfen, das umzusetzen und das dann zum Leben zu bringen. Und das ist das Schöne, weil wir dann mit niemandem so richtig konkurrieren. Wir können mit allen irgendwie was machen und wir können auch mit allen Austausch haben. Und dadurch macht es auch am meisten Spaß, dass du da in so einer kleinen, schönen Nische drin bist, wo du auch von jedem was hörst, wo du auch immer was machen kannst. Aber dadurch, dass wir immer noch privat geführt sind, halt auch die Freiheit haben, mal zu sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich glaube, das ist das Schönste an dem, was wir tun und wo wir halt auch sagen können, machen wir einfach mal.
Was war denn jetzt von all den Sachen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, was war dein persönliches, berufliches Highlight dieses Jahr?
Das ist eine gute Frage. Ich darf ja leider immer nicht über alles reden, was wir hier so machen. Das liegt ja natürlich an Verschwiegenheitsklauseln oder auch einfach, weil manchmal Kunden nicht möchten, dass darüber geredet wird, dass da dritte Firmen dabei sind. Aber ich glaube, es gibt so zwei Richtungen. Es gibt einmal das für mich persönliche und dann gibt es einmal für das, was ich für die Firma als spannendstes Thema fand. Ich glaube, für mich persönlich war zu sehen, dass gewisse Projekte, in denen wir involviert waren, innerhalb der Industrie, aber auch innerhalb der weiteren Industrie wahrgenommen wurden, wo ich sage, da können wir echt stolz drauf sein. Das wird nie jemand rausfinden, dass wir da mitgearbeitet haben. Das waren große Announcements, wo sicherlich auch der ein oder andere gesagt hat, so boah, krass, dass sowas passiert. Das ist für mich dann immer so schön zu sehen, es ist eine Recognition da, es sagen die Leute, hey, das ist cool, was da passiert ist. Das ist manchmal schade, dass du nicht drüber reden kannst, klar. Aber auf der anderen Seite, wir als Team wissen das, die Partner, mit denen wir da arbeiten, wissen das auch. Und wenn du dann kurz vor Jahresende einen Anruf bekommst und sagst, hey, wir wollten uns nochmal bedanken, ist das erstmal auf persönlicher Ebene wunderbar. Ja, diese Bestätigung zu bekommen, ist super cool. Ich glaube, auf der Gesamtebene fand ich einfach super spannend dieses Jahr, wo wir eigentlich so ein negatives Autojahr hatten. Ja, dass die Industrie gesagt hat, oh, es läuft nicht und Absatzzahlen fallen runter und so. Wie man sieht, dass die Firmen allerdings den Mut langsam fassen, sich weiterzuentwickeln. Also gerade so in Deutschland, aber grundsätzlich in der europäischen, westlichen Welt, kommt Veränderung nur zustande aufgrund von Druck. Und der Druck ist jetzt gerade so groß, dass die Veränderung kommen muss. Und das ist einfach schön zu sehen, weil wir über eine lange Zeit, glaube ich, auch in einer Situation waren, wo wir sagen, ja, machen wir mal so weiter. Und jetzt heißt es so, wir müssen was anders machen. Und wenn du dann anfängst, als Industrie, als Einzelner, als Gruppe, in der Kollaboration darüber nachzudenken, hey, wie kann ich das eigentlich ändern? Und diese Veränderungen wir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren sehen, was die wirklich für Auswirkungen haben, dann ist das ein super cooler Moment. Also ich bin immer so, wenn du sagst, wenn es unten ist, ist es eigentlich am geilsten. Weil dann geht es auch wieder nach oben. Und dieser Weg nach oben ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Und gerade in Europa brauchst du diesen Push nach unten, beziehungsweise auf gut Deutsch gesagt auch mal einen Arschtritt, um dann wieder nach oben zu kommen, weil ansonsten ist das einfach nur so ein statisches System und die Leute machen einfach immer nur weiter, wie es halt so immer wieder war. Und es hat super viel Spaß gemacht dieses Jahr. Das war auch anstrengend, aber das ist der Weg dann nach vorne, wo du merkst, da passiert jetzt was. Und natürlich ist es erstmal immer schwierig, aber dahin zu gehen ist cool, das macht echt Spaß.
Ist es denn gerade so, dass auch in dieser schwierigen Phase dann die Unternehmen auf euch zukommen und gerade deshalb sich dann auch externe Hilfe suchen? Oder ziehen die sich eher gerade so zurück und sind ein bisschen ruhiger?
Das ist eine gute Frage. Das ist sehr unternehmensabhängig. Mhm. Also es gibt Unternehmen, ich würde es mal so beschreiben. Es gibt das eine Unternehmen, was in seiner, wenn es gut läuft, Phase keine Hilfe von außen annimmt. Weil es so eine Einstellung hat, es läuft ja gut, warum soll ich mir von außen was anhören? Es kommt ja auch vielleicht irgendwann, wissen wir gar nicht, ob es nochmal schlecht wird, sondern ist halt so, wie es ist. Die Unternehmen kommen dann immer, wenn es schlecht läuft. Weil die dann den Druck auch haben, so hey, ihr müsst jetzt was von außen machen. Und das interne System es dann auf einmal auch für nötig hält, zu sagen, wir brauchen jetzt diesen Support von außen. Das ist natürlich geschäftsseitig schön. Weil du dann sagst, da muss ich nur drauf warten, bis da mal runtergeht und dann kommen die eh. Die Firmen, die aber grundsätzlich sich immer weiterentwickeln, die kommen in solchen Situationen ganz selten. Weil die ja wissen, hey, wir müssen uns immer weiterentwickeln. Die sind viel besser darauf vorbereitet, dann zu sagen, okay, wo brauche ich jetzt Hilfe? Und wenn die kommen, dann ist es speziell und die sagen, genau da und dafür brauche ich es jetzt. Und das haben wir schon gesehen dieses Jahr. Also viele, glaube ich, Aufträge, die reingekommen sind von den Firmen, wo wir gesagt haben, so okay, spannend, sind aus Druck passiert. Ja. Und nicht unbedingt aus dem reinen Wollen. Ja, der Druck kommt erst und dann kommt das Wollen hinten raus. Aber du willst ja eigentlich immer erst das Wollen haben, dann musst du die Leute nicht überzeugen und so weiter und so fort. Aber das hast du schon gemerkt. Und denen, die es schon eine lange Zeit jetzt gut gemacht haben, die sind, glaube ich, auch ganz gut aus der Situation jetzt rausgekommen oder kommen jetzt gerade gut aus der Situation raus.
Ja, jetzt darfst du uns wahrscheinlich nicht so viele Einblicke geben, weil, wie du es ja eben gerade schon angesprochen hast, ganz viel findet da intern statt und will wahrscheinlich auch gar nicht nach außen kommuniziert werden seitens der Unternehmen. Aber wenn du uns da vielleicht trotzdem ein bisschen mitnehmen kannst, finden diese Veränderungen, über die du gesprochen hast, vor allem auf interner Ebene statt, was jetzt Personalstrukturen anbelangt, oder kriegt der Endkonsument davon auch was mit oder zu spüren?
Ja, das ist jetzt natürlich speziell im Design. Ja? Ja. Wenn wir Veränderungen vorantreiben, dann sehen viele Menschen diese Veränderungen erst in 3 bis 5 Jahren. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen. Du kannst in verschiedenen Bereichen ändern. Ja? Du kannst in der Struktur ändern, nennen wir es mal Struktur und Organisation, Administration. Das sind alles so die Fragen, wie funktioniert der tagtägliche Ablauf. Dann kannst du in Prozesse reingehen. Kannst sagen, okay, wie komme ich eigentlich zu meinem Ziel? Wie komme ich dahin? Und dann sagst du natürlich auch, ich kann auch in die Qualifikationen rangehen. Also vielleicht fehlt mir auch einfach ein Skill, den ich damit habe. Das eine siehst du schneller als das andere. Ein Skill kann ich lernen. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr eine Software neu lernt oder sowas. Ja, jetzt haben wir natürlich die letzten 2 Jahre extrem viel Blender gesehen. Wir haben auch extrem viel Blender geschult. Das merkt man jetzt. Das merkt man jetzt in den Prozessen. Es geht schneller. Die Rolle des Designs verändert sich langsam, vor allem auch des Designers an sich. Ja, Verantwortungen ändern sich wieder. Das war eine relativ schnelle Entwicklung, die dadurch passiert ist. Wird jetzt noch weitergehen mit neuen Software-Tools. Die Designer an sich werden mehr lernen. Ja, Unreal ist das Nächste. Wir werden sicherlich eine Revolution im CMF sehr bald sehen in den Bereichen. Das sind aber erstmal skillbasierte Themen, die sehr schnell umgesetzt werden können. Dann hast du diese reine Ebene des Prozesses. Wie mache ich was? Wie komme ich zum Ziel? Das musst du immer in den Kontext reinsetzen. Das siehst du ja nicht nur alleine. Ja? Also wenn du in der Designabteilung bist und du sagst, okay, ich will von meiner ersten Skizze bis zu meinem fertigen Auto in 21 Monaten kommen. Ja? Dann sagst du, okay, wie komme ich da hin? Was muss ich dafür tun? Dann kannst du als Designabteilung sagen, wir können das noch weiter runterkürzen. Aber sind eigentlich die anderen Abteilungen, mit denen du arbeitest, Manufacturing, Engineering oder wie sie nicht alle heißen, Software, ja, auch auf dem Level, dass sie das mitgehen können. Das heißt, die muss abgestimmt werden. Und diese Abstimmung ist oftmals das, was es langsamer macht.
Ja.
Weil ein rein Prozess, wenn die Leute im Mindset mit dabei sind, geht relativ schnell. Und das Level oben drüber, wenn wir dann über Strukturen, Organisationen reden, dann reden wir auch über Kultur. Also wie mache ich als Gruppe was zusammen? Das ist immer das, was am längsten dauert. Das kannst du theoretisch gesehen am schnellsten ändern, weil du könntest ja sagen, ich schmeiß den alten raus und hol den neuen rein. Aber das ist ja nicht das Mittel zum Zweck für alles. Und wenn du aber wirklich dann reingehst und sagst, ich will eine Kultur verändern und ich gucke mir mal an, was da so passiert und will auch eine offene Kultur haben, dass ich auch diese Prozesse unten drunter ändern kann und das Training vorantreiben kann und so weiter, das kann teilweise Jahre dauern. Und das siehst du dann vielleicht auch erst in einem Produkt in 3, 4, 5 Jahren. Ja, wenn ich einen Prozess ändere oder nur ein Training ändere, dann kann ich sagen, das sehe ich vielleicht auch in 6 Monaten, weil du mal ein Showcar siehst, das auf einer Messe irgendwo auftaucht, was vor 4 Monaten noch gar nicht in der Idee drin war. Aber das Skill und der Prozess kann es halt jetzt umsetzen in die Richtung mit rein. Also ich glaube, das sind alles so hidden Topics, die der normale 0815-Nutzer oder User oder Fahrer eigentlich nicht mitkriegt. Das sehen die nicht. Wenn du in der Industrie drin bist, siehst du das aber relativ schnell.
Spürst du das,
ja.
Aber schaut man sich jetzt bei dem Optimieren der Prozesse, gerade bei euch als beratende Rolle in dem Feld, schaut man sich da jetzt auch was von asiatischen Unternehmen ab, die genau diese Schnelligkeit ja haben?
Ja und nein. Wir haben grundsätzlich ein Missverständnis über die Geschwindigkeit, die in China vorherrscht. Also ist ja hauptsächlich China. Ja. Die Koreaner sind auch schnell, die Japaner sind jetzt nicht ganz so schnell, als Beispiel. Wir haben einfach eine andere Kultur, die in diesem Land vorherrscht. Du hast in China eine Can-Do-Attitude. Wenn der Chef oben dran sagt, dann ist es entweder der Chairman oder halt der CEO der Firma, das will ich jetzt haben, dann arbeiten die in Schichten, auch im Engineering, im Design oder wie auch immer. Ja, das heißt dann einfach machen, 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 machen. More is more, ist da so ein bisschen das Motto. Da ist auch nicht immer großartig dabei, überlegen wir jetzt eigentlich, was wir für ein Produkt wollen, sondern da geht es erstmal nur darum, ich habe 2 Jahre bis Start of Production, ja, SOP, und da muss ich da hinkommen. Und dann ist ein Designprozess halt auch nur 6 Monate oder 3 Monate oder wie auch immer. Es ist ein reines Mittel zum Zweck. Aber die Rolle im Design ist eine andere. Europa funktioniert ein bisschen anders. Ja? Du hast in Europa auch ein anderes Leitungssystem normalerweise. In China bist du halt zentralisiert. Einer entscheidet und dann wird auch gemacht. Ja, Tesla ist ja ähnlich. Da hast du den Musk vorne dran stehen, der sagt, will ich haben und dann machen wir das. Europa ist halt sehr stark auf Gremien ausgelegt, ja, auf Vorstände und sowas. Heißt auf gut Deutsch gesagt, auch viel längere Prozesswege oder Entscheidungswege. Wenn ich halt 5 oder 8 Leute in einem Meeting drin habe, wo jeder was dazu zu sagen hat, dann brauche ich halt auch 8-mal so lange, um zu einer Entscheidung zu kommen, als wenn einer vorne dran steht und sagt, mach mal. Der reine Automotivprozess oder der Prozess von einer Skizze zum Fahrzeug zu kommen, unterscheidet sich gar nicht so stark von dem, was in Europa und China passiert. Es sind mehr die Entscheidungswege zwischendrin, die es beschleunigen. Ja? Und das verstehen viele nicht. Die denken immer, ja, die sind so viel schneller oder wie auch immer. Die entscheiden einfach schneller. Das ist wirklich der Hauptgrund dahinter.
Glaubst du denn, dass man sich da was abschauen kann? Weil das ist jetzt, wir sind ja trotzdem Außenstehende, selbst wenn wir in dem Bereich studieren, kriegen wir natürlich nicht so viel von den internen Strukturen mit. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal durch LinkedIn scrollt, dann stellt man ja schon fest, es gibt sehr viele Hierarchiestufen. Es gibt Head-Offs, es gibt Teamleader, es gibt sämtliche Berufsbezeichnungen für alle möglichen Management-Positionen. Würdest du sagen, dass dieses Konzept überholt ist und dass man sich vielleicht ein bisschen was von den Chinesen abschauen könnte, im Sinne von, dass man diese Strukturen flacher gestaltet und,
100%.
Und leaner?
100%. Das größte Problem ist gar nicht mal die reine Struktur. Mhm. Wenn du klar geklärt hast, wer was entscheiden darf, ja, und das wird auch akzeptiert auf allen Ebenen, kannst du auch schnelle Entscheidungen treffen. Das Problem ist halt oftmals nur, wenn ihr mal anfangt zu arbeiten, ja, dann bist du am unteren Ende der Nahrungskette. Dann machst du deinen Job und dann wie auch immer. Dann hast du vielleicht einen Lead-Designer noch über dir, oder den Mentor. Der Mentor hat einen Teamleiter, der Teamleiter hat einen Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter hat dann seinen Designchef und der Designchef hat seinen Chef. Dann haben wir, wie viele Wege haben wir dann zwischendrin? 6, 7, um vielleicht von einer Skizze, die du mal gemacht hast, ganz nach oben zu kommen. Und du hast in jedem Zwischenschritt ja einen Block. Also wenn der eine dann sagt, nee, gefällt mir nicht, dann ist es geblockt, dann fällt es wieder komplett zurück. Das hast du in anderen Kulturen nicht so extrem. Das hat sich natürlich entwickelt, gerade so in der deutschen Industrie, ja, oder in der europäischen Industrie. Es hat was mit Wachstum zu tun. Es hat aber auch meiner Meinung nach was zu tun, das Verständnis der Rolle zu haben. Ich glaube, wo wir ein ganz großes Problem haben in Europa, ist dieses Verständnis, wenn du nach oben gehst, was sich eigentlich ändert, ist die Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn du anfängst, ja, dann triffst du eine Entscheidung, wie ich die Skizze mache, das ist erstmal eine Entscheidung für dich. Umso weiter du nach oben gehst, machst du die Entscheidung weniger für dich, aber mehr für die anderen, also für die Firma oder für dein Team oder wie auch immer. Aber deine eigene Meinung gerät immer weiter in den Hintergrund. Die hast du eigentlich nur, um zu sagen, guck mal, ich gebe euch ein bisschen Direction, da will ich hin oder da wollen wir hin, aber du malst ja nicht mehr selber, ja, oder du skizzierst nicht selber, sondern du hast ja ein Team dann hinten ran, du musst das Team regieren und du musst eine gute Entscheidung treffen, dass wir da hinkommen. Und das ist ein Skill, der gerade in der westlichen Automobilindustrie nicht sonderlich vorhanden ist. Ja. In China wird es halt nicht gebraucht, weil du einfach einen Chef oben hast, der sagt, das will ich haben. Mhm. Ja? Aber das ist ein ganz entscheidendes Thema. Wenn wir das besser aufbauen würden, ich meine, wir sind da natürlich dran, aber das ist ein Generationenproblem. Das gab es über 20, 30 Jahre nicht. Ja? Da gab es immer einen Designchef, der gesagt hat, das will ich jetzt haben. Mhm. Und alle haben gespurt. Jetzt kommen wir in eine andere Situation rein. Wir haben eine andere Generation von Jungdesignern, eine andere Herangehensweise, wie Design funktioniert, eine viel größere Komplexität, eine viel breitere Aufsplittung natürlich auch, was Design ist, wo ich sage, ich kann nicht mehr so agieren, wie es früher war. Und den Schritt haben wir zum Teil verpasst. Und ich glaube schon, dass das auch einer der Gründe ist, warum Sachen so langsam rausgehen oder warum sie auch verwässern. Mhm. Ja, dass sie nicht mehr so in ihrer Gänze so rauskommen, dass wir sagen, das war eigentlich wirklich die Intention aus dem Design, sondern dass sie verwässert wird aus vielen Bereichen, weil niemand diese starke Meinung hat oder niemand diese Möglichkeit zu sagen, hey, nee, da gehen wir jetzt hin.
Glaubst du auch, dass da die Eitelkeiten der einzelnen Akteure eine Rolle spielen?
Ja, immer.
Das jetzt, wie glaubst du, weil du hast ja auch angesprochen, ihr schult auch Teams und versucht auch eine Unternehmenskultur aufzubauen. Wie bekommt man Manager oder Designer dazu, sich selbst im Sinne des Ganzen ein bisschen zurückzunehmen, um vielleicht das Produkt oder den Prozess mehr wirken zu lassen?
Das Allerwichtigste ist, das große Ganze zu verstehen.
Ja.
Design verliert sich manchmal in sich selber, weil es ja, wir sagen immer so schön, es ist wie so eine Sandbox. Ja, es ist ein Sandkasten und innerhalb dieses Sandkastens kannst du alles machen, was du willst. Und was außenrum passiert, ist aber für viele erstmal egal. Das ist aber genau das, was ja nicht passieren soll. Wenn wir eine Analyse machen, ist es eigentlich immer, Design ist die einzige Abteilung in einem Hersteller oder einem OEM, das wirklich die Möglichkeit hat, jeden anderen Bereich zu berühren. Mhm. Ja, also du hast immer irgendwelche Touchpoints, immer irgendwas, was du gestalten kannst, was eine Aussage hat über deine Marke, über dein Produkt, über deine Herangehensweise, alles, was mit dazugehört. Und Design ist die einzige Abteilung, die das wirklich auch aufzeigen kann, dass sie in jeder anderen Abteilung eigentlich eine Meinung haben dürfte.
Ja.
Jetzt habe ich aber nicht die Leute, die das können. Ja, weil wir kamen aus der Sandbox. Viele Designchefs, die jetzt aktuell in ihren Top-Level-Positionen sind, kommen aus einem Umfeld, wo Design nicht hunderte Leute groß war, sondern vielleicht nur 50 oder 60 oder 100. Das heißt, die waren es gewohnt zu sagen, wir machen das und dann geht das schon in die Richtung, weil die Firmen auch viel kleiner waren. Jetzt haben wir auf einmal Riesenfirmen, ja, hunderttausende Mitarbeiter, Firmen, die 1500 Leute im Design beschäftigen weltweit. Wo sagst du, wie viele Leute brauchen wir denn eigentlich dafür? Und dann passiert natürlich genau das, ja, wo du sagst, hey, ich will ja auch herausstechen, ich will ja, dass die Leute mich sehen. Ich will, dass vielleicht immer noch mein Name mal irgendwie unter einer Skizze drin ist, ja. Das ist ja schon auch dieser Wunsch eines Designers, Künstlers, Musiker, was weiß ich, nenn's wie du möchtest, ja, ein Schauspieler ja auch, einen gewissen Ruf zu bekommen oder auch ein gewisses Feedback zu bekommen dadurch. Aber Autodesign, vor allem in der heutigen Form, kann das eigentlich nicht mehr unterstützen. Und da clashen die alte Welt mit der neuen Welt zusammen. Und das ist halt ein bisschen eine Problematik. Ego ist immer auch was Gutes. Darf man nicht unterschätzen. Ja? Also Ego ist schon auch gut. Aber dieses Teamgefühl dahinter zu sagen, wie komme ich denn eigentlich dahin? Es ist halt nicht mehr, wie es früher war mit 5 Leuten oder wie auch immer. Es sind halt jetzt pro Auto hunderte Leute involviert. Und nur weil du die eine Key Sketch gemacht hast oder 80% einer Key Sketch, heißt noch lange nicht, dass du die einzige Person bist, die dieses Fahrzeug gemacht hat. Und da kommt vieles zusammen. Ja, dieses Mindset auch einfach mitzubringen. Und so weit sind wir noch nicht. Das kann man lernen. Und das muss man auch lernen. Und das merkst du auch im Leadership-Style. Also es gibt Leute, die da unfassbar gut sind, die Leute einfach mitnehmen. Ja? Leute, die dazu so reinkommen, ist so ein Simon Lowsby zum Beispiel bei Hyundai, ein Karim Habib auch. Wo du nicht das Gefühl hast, die haben so ein Ego oder wie auch immer, aber die hatten das noch nie. Die wollten immer das Beste fürs Produkt haben und nicht für sich selber und sind dadurch nach oben gekommen. Und das braucht es wieder immer mehr. Und das kann man lernen, aber das wird auch eingefordert. Also ich glaube, gerade eure Generation ist da viel kollaborativer. Ihr merkt es schon viel mehr auch im Studium, wie man miteinander arbeitet, ja. Die Komplexität ist auch verstanden worden. Ihr habt alle ein Handy, ihr seid Digital Natives. Ja, die Bosse aktuelle sind es halt wahrscheinlich nicht. Die sind nicht aufgewachsen mit dem Handy. Ja, für euch ist es ganz normal. Das heißt, dieses Verständnis UX, wie agiere ich im Interieur mit irgendwie was, ist ganz normaler Umgang wie mit einem Handy. Für andere Generationen hat es nichts miteinander zu tun. Was soll ich damit machen? Ja, und diese Generational Gap, die muss halt gefüllt werden. Und das ist die Anpassung, die da fehlt. Und da sind zum Beispiel die Chinesen ganz gut. Da kann man schon sagen, die sind nicht so ganz verkehrt.
Trotzdem wechseln ja auch manche ehemaligen Chefdesigner oder generell Designer aus Deutschland rüber zu chinesischen Firmen. Und dann würde man doch dann aber eher meinen, okay, jetzt wechselt das deutsche Management rüber zu chinesischen Firmen. Warum klappt das dann aber trotzdem von der Mentalität?
Ich glaube, man muss... Jetzt muss ich bei jedem entschuldigen, der mal nach China gegangen ist, glaube ich gleich. Die Situation ist ja oftmals auch, man muss ja mal gucken, wer nach China rübergeht. Ich nehme mal so eine Metapher aus dem Fußball. Ja? Wäre ein Lionel Messi mit 27, 28 von Barcelona in die chinesische Super League gewechselt? Nee. Ja? Der spielt auf dem allerhöchsten Niveau. Und das allerhöchste Niveau ist halt Europa in dem Sinne. Und wann wechseln die Leute nach China, nach Amerika, jetzt mittlerweile nach Saudi-Arabien? Ja? Das sind an einem Punkt, wo sie merken, okay, vielleicht habe ich da alles erreicht oder ich bin nicht mehr auf diesem Niveau, dass ich da komplett mithalten kann. Also gehe ich dahin, wo meine Dienste gebraucht werden, wo vielleicht auch meine Erfahrung anders genutzt wird und nutze halt die schönen Herangehensweisen, wie sie da kommen, weil sie einen schönen Vertrag bieten oder wie auch immer. Ja? Und das muss man schon immer noch sehen. Also wir haben es noch nicht erreicht, dass jetzt der Europäer oder der Westler wirklich an dem Höhepunkt seiner oder ihrer Karriere nach China rübergeht. Die meisten gehen gegen Ende, die meisten gehen gegen einen Zeitpunkt, wo sie vielleicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Kreativste, aber ich kann durch meine Erfahrung Strukturen einbinden, die da drüben noch nicht haben. Und das darf man auch überhaupt nicht negativ sehen. Das ist einfach dann auch ein Abschnitt. Ja? Ich bin persönlich zum Beispiel halt auch der Meinung, wenn du Designchef bist, hast du eine Halbwertszeit. Es ist einfach so. Wir haben äußere Einflüsse wie Trends, wie kulturelle, soziale Veränderungen und so weiter und so fort. Und wenn du dir da mal anguckst, eine Generation von Fahrzeugen im Großen und im Kleinen sind 5 bis 7 Jahre. Wenn du eine Revolution machst, ja, du kommst neu rein, machst was Neues und machst dann nochmal eine Evolution, dann bist du bei 14, 15 Jahren. Da ist es eher die Ausnahme, dass die Leute 20, 25 Jahre in der Top-Level-Position mit drin sitzen. Und das heißt ja nicht, dass die Leute schlecht sind. Das heißt einfach nur, die Zeit geht ja auch voran. Und du kannst einfach dich nicht immer neu erfinden. Es gibt ganz wenige Leute, keine Ahnung, so ein David Bowie oder so, ja, die sind in der Musik, die das geschafft haben, die auch sich dadurch immer gechallenged haben und immer was Neues gemacht haben. Aber das ist eine Eigenschaft, die ganz wenige Menschen haben. Und deswegen darf man das auch nie jemandem irgendwie vorwerfen, oh, du bist nach China gegangen. Sondern manchmal ist die Situation halt auch einfach, die Firma, in der du bist, braucht eine Veränderung. Du kannst diese Veränderung einfach nicht mehr geben, weil du dich vielleicht auch nicht selber verraten möchtest in deiner Art und Weise, wie du bist. Und dann heißt es halt, okay, wir müssen woanders hingehen. Ja? Und so denken viele noch nicht. Aber was wir natürlich nicht sehen, ist jetzt wirklich die Leute, die in den absoluten Hightime sind, die jetzt dann sagen, okay, ich gehe jetzt mal nach China und push das. Und das dauert auch noch 10, 15 Jahre. Dafür sind die Chinesen in ihrem Markenverständnis, was für uns als Europäer oder Westler so wichtig ist, da sind die noch nicht. Das haben sie einfach noch nicht. Und da brauchen die sicherlich auch noch ein bisschen.
Das ist jetzt sehr spekulativ, aber glaubst du denn, dass das eintreten wird, dass jetzt irgendwann mal ein Chefdesigner sagen wird, er schlägt einen Posten bei BMW aus, um dann stattdessen für Changan zu wirken? Oder denkst du, dass dieses Standing der deutschen Automobilindustrie so bleiben wird, dass das...
Das ist eine spannende Frage. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wen du fragst.
Ja.
Wenn du einen Deutschen fragst, niemals. Ja, weil wenn du einen Deutschen fragst, willst du zu BMW, dann sagen immer alle, oh ja, Holy Grail, will ich hin. Ja. Wenn du einen Franzosen vielleicht fragst oder einen Italiener, vielleicht. Ja? Ich glaube, was wichtig ist, was man verstehen muss, es kommt auch, ich glaube, eine große Herausforderung für euch jetzt als Studenten, aber wenn ihr dann auch in den Job reinkommt, was wir gerade sehen, ist eine ganz starke Marktdifferenzierung. Chinesisches Design, europäisches Design, amerikanisches Design. Und dann würden sich noch so kleinere Themen befinden, Südamerika und Afrika, wenn Sie sich hier dafür zusammenfassen, und dann der Rest von Asien. Ja? Und dann wirst du halt auch merken, okay, vielleicht will ich als Designer, wenn ich mal irgendwann in der Lage oben drin bin, vielleicht will ich gar kein europäisches Design machen. Ja? Vielleicht will ich halt aber auch wirklich in einem Markt, ich glaube, China hat im Jahr 27 Millionen verkaufte Fahrzeuge als Potenzial. Das muss man sich ja vorstellen. Ja? Vielleicht sagst du dann auch, hey, das ist der größte Automarkt der Welt. Ich will im größten Automarkt der Welt beim größten Hersteller arbeiten. Und vielleicht ist das dann Changan, vielleicht ist es Geely, vielleicht ist es irgendwann mal Huawei oder Xiaomi, who knows. Ja? Aber das ist vielleicht eine andere Einstellung. Ja? Das ist wie, ich glaube, wenn du vor 30 Jahren gefragt hättest, willst du bei GM arbeiten, hätten die meisten Europäer gesagt, ja klar, das ist der größte Autohersteller der Welt. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen betrachten, was man selber machen möchte, wo die Präferenzen drin sind. Weil es gibt ja auch das Umgedrehte, dass du halt sagst, naja, will ich jetzt den Größten gehen? Es kann ja auch Leute sagen, oh, ich will unbedingt zu Aston oder ich will unbedingt zu Ferrari, weil feiere ich halt bis dahin. Aber die bauen halt in Aston nicht so viele Autos, aber Ferrari hat 10.000 Autos. Kann ja, weißt du, das ist ja an vielen Faktoren abhängig. Aber pauschal würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren wird noch keiner sagen, BMW oder Changan und geht dann zu Changan, wenn sie da den Job angeboten werden. Ich glaube, da braucht es einfach auch noch ein bisschen Entwicklungszeit und auch noch ein bisschen ja, ein Push vom Brand und Verständnis her. Aber das ist ja okay, dafür sind sie ja da, die müssen ja pushen.
Ja. Ja, du kommst jetzt aber auch gerade von einer Reise, also vor längerem hast du auch schon eine Reise durch Amerika gemacht und hast dort mit vielen Leuten gesprochen. Was beobachtest du jetzt gerade mal, Beispiel USA, in den Designstudios dort oder mit den Designern, wenn du dort sprichst, wie ist dort die Stimmung?
Also man muss, glaube ich, immer etwas unterscheiden. Ich bin ja sehr viel in Kalifornien unterwegs. Kalifornien ist zum Teil nicht Amerika. Also Kalifornien ist Kalifornien. Kalifornien ist, glaube ich, mittlerweile die viertgrößte Weltwirtschaft. Ja, und Amerika ist dann nochmal eins oben drüber, aber Kalifornien ist riesig. Und Kalifornien ist auch nicht das klassische Amerika. Es ist kein Wilder Westen oder wie auch immer. Das heißt, das muss man dann schon nochmal unterscheiden. Das heißt, Kalifornien ist in seiner Grundart immer positiv. Und ich glaube auch immer noch, dass es Bereiche gibt, wo Kalifornien für die Thematik Autodesign oder vor allem Autokultur unerlässlich ist. Also wenn du mal da drüben bist, du kannst irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag immer auf den Cars & Coffee gehen und du siehst die krassesten Karren da rumfahren. Ja? Also von Hot Rods bis F40 bis was weiß ich, alles, was du dir vorstellen kannst, fährt da halt einfach rum. Das haben wir hier in Europa so nicht. Ja? Dann hast du natürlich das Wetter noch mit dazu, wo du eigentlich immer Angst haben musst, dass du einen Sonnenbrand bekommst. Wo du ganz anders inspiriert bist. Auch. Du kriegst auch andere Fahrzeuge da drüben hin. Man merkt allerdings natürlich schon, dass der Druck bei vielen Studios schon wächst. Hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sagen muss, was ist denn die Rolle der Studios in Kalifornien? Brauche ich das überhaupt noch? Weil heutzutage, wenn wir über Homeoffice reden, wenn wir über Contracting reden, brauche ich jetzt noch ein Studio in diesem einen Ort oder könnte ich mir auch eine Gruppe von Leuten holen, die halt zufällig da vor Ort sind und die mir diese Inspiration einfach auch rüberschicken? Das heißt, diese Rolle der Studios ist schon ein bisschen ein Fragezeichen. Und da gibt es dann zwei Richtungen. Da gibt es die eine Richtung, die sagen, wir pushen da jetzt voll raus. Ja, so Genesis macht jetzt ein neues Studio da drüben auf. Und dann gibt es halt die anderen, wie jetzt ein Volvo, die dann gesagt haben, ja nee, wir machen unseres zu, weil wir glauben, wir können das auch in Traden machen. Und das merkt man da drüben schon. Also so ein bisschen dieses Hinterfragen, für was sind wir da, was wollen wir tun, für was liefern wir eigentlich. Aber das ist auch richtig, das hat denen gefehlt für eine gewisse Zeit. Und dann gibt es natürlich ein paar Studios, die da wirklich produzieren, ne? So Toyota, Nissan, Tesla, die ja wirklich da auch ihre Produktionen haben und wirklich Fahrzeuge für den Markt machen. Und dafür ist das Studio essentiell, das Verständnis da aufzubauen. Mhm. Die strugglen natürlich mit Leuten aktuell. Also die Studentensituation ist nicht ideal da drüben. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, mit einem Visa nach Amerika zu bekommen oder nicht einfach von heute auf morgen Leute darüber zu holen. Also die sind ein bisschen so ähnlich auch wie England in ihrer eigenen Insel gefangen. Ja, England wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, wo Outside-In-Perspective sehr hilfreich wäre, um einfach die Qualität wieder nach oben zu schieben. Also sie sind ein bisschen so insular aufgestellt aktuell, wo ich sage, da müssen sie auf jeden Fall was tun und England sowieso. Ich glaube, England war mal so, wenn du so 10 Jahre zurückgeguckt hast, wirklich so der Hotspot, wo irgendwie jeder hin wollte. Da gab es so viele coole Geschichten und so viele coole Sachen. Mittlerweile ist es halt echt so, wo du sagst so, weiß ich nicht. Ja, egal, ob du jetzt ein Visum bekommst oder nicht, aber so, weiß ich nicht, ob ich da hingehen würde.
Das können wir jetzt auch einen riesen Fass aufmachen, aber ein Thema, wo jetzt ganz viel natürlich drüber diskutiert wurde, der Jaguar Relaunch. Das wiederum, würde ich sagen, ist ja schon ein Indiz dafür, dass in England wohl schon die Bereitschaft da ist, neue Dinge zu wagen und irgendwie neue, bisher unbetretene Wege zu beschreiten.
Absolut. Ich glaube aber, was man dazu sagen muss, es blieb Jaguar gar nichts anderes übrig.
Ja.
Also ich glaube, ich will einmal was vorab sagen, was mich wirklich gestört hat. Also ich glaube, ich war echt ein bisschen schockiert bei vielen Kommentare, die ich gelesen habe auf Insta, LinkedIn oder wie auch immer, wie negativ die erstmal über das Ding waren. Ja? Mhm. Und jetzt lass uns mal das Styling, also das Ästhetische beiseite schieben. Weil das kann dir immer gefallen, kann dir nicht gefallen, das wächst auch oftmals. Also es gibt auch Fahrzeuge, die gefallen dir auf den ersten Blick nicht, dann brauchst du 2-3 Jahre und dann ist okay. Ja, das ist halt einfach nur mal so. Aber dieses unfassbar Emotionale, was dabei rausgekommen ist, oh, die haben Jaguar kaputt gemacht, oder wie auch immer. Ja.
Seine Traditionsmarke ist es
ja. Für
viele.
Und das ist für mich genau dieses Thema. Und das ist auch eine der Problematik in der Designindustrie, auch mal zu hinterfragen, warum haben sie das eigentlich gemacht. Ja? Das ist das typische Emotionale, wie wenn du was abgibst und dann nee, ist nicht genommen worden, oh, alles scheiße und was weiß ich was. Ja. Sagst du, nee, halt doch mal, nimm doch mal, geh mal einen Schritt zurück und frag dich doch einfach mal, warum haben die das denn gemacht? Egal, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Ja? Und dann sagt Jaguar natürlich, hey, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben es die letzten 20, 25 Jahre nicht auf die Kette gekriegt, den ganzen Laden profitabel zu gestalten. Diese Strategie, wir wollen das britische BMW werden, hat nicht funktioniert. Mhm. Was hast du jetzt für Möglichkeiten? Du hast entweder die Möglichkeit, das zu verkaufen und sagst, okay, als Tata, Ich habe genug Geld verloren. Ich konzentriere mich auf Defender und auf Range Rover und auf Discovery und lasse das ganze Thema laufen. Oder ich sage, ich mache einen radikalen Schnitt. Und ich nutze einfach Jaguar nur noch als Namen und wir machen mal eine komplette Redefinition, was das sein könnte. Und diesen Schritt auch aus der Designsicht her, und dann rede ich jetzt Design nicht nur im Sinne von dem Fahrzeug, von der Marke, von dem Auftritt, von dem Bild, was da wiedergespiegelt wird, der Zielgruppe, die da entwickelt wird und sowas, da muss ich sagen, diesen Schritt zu gehen, habe ich größten Respekt vor. Und ich bin auch fest der Meinung, dass ganz wenige Designchefs, die aktuell in den Top-Level-Positionen drin sind, sich diese Aufgabe angenommen hätten. Weil da kannst du erstmal nur verlieren.
Ja.
Ja? Da kannst du erstmal nur verlieren. Da muss man auch einfach mal dann sagen, Chapeau, Eier in der Hose gehabt und durchgezogen. Und das ist halt wirklich, wo ich sage, das fehlt uns. Ja? Wir sind so einfach gerade am Kritisieren, mir gefällt das nicht, das finde ich doof oder wie auch immer. Wo man einfach mal sagt, so, ja, ist ja schön und gut. Ich, keine Ahnung, mir gefällt vielleicht auch nicht, dass hier in dem Raum, keine Ahnung, der Stuhl jetzt braun ist. Ich will ihn einfach ein Grün haben. Ja, okay, gut, ist halt einfach so. Aber hat nichts damit zu tun, dass der nicht schön ist oder dass dir das nicht trotzdem gefällt. Und diesen Weg zu gehen, einfach auch mal für sich als Designer zu reflektieren, diesen Schritt zurückzumachen, so, okay, was ist da jetzt gut, was ist da weniger gut? Das hat wieder gezeigt, dass wir in so einem emotionalen Umfeld drin sind und wir sagen so, halte mal. Ja, braucht es vielleicht nicht. Lass uns doch mal drüber nachdenken. Und wenn das jeder mitnehmen würde mal in sein tagtägliches Leben, würden wir, glaube ich, auch wieder bessere Produkte machen. Mhm. Und das war Jaguar ein wunderschönes Beispiel dafür, mhm. Wo ich sage, es ist für mich die perfekte Metapher, was gerade im Autodesign so ein bisschen schief läuft. Alles emotional, keiner denkt drüber nach, keiner versteht das Business oder wenige verstehen das Business. Ihr könnt es alle, aber nehmt euch die Zeit.
Öffnet auch so ein bisschen die Grenzen des Automobildesigns, wenn man mal wirklich sehr einen radikalen Weg geht oder einen radikalen Switch macht, gerade bei den Traditionsmarken, um dann eben zu sagen, wieder neuen Pfad in die Industrie zu bringen. Vielleicht ist das ja genau das, was in Europa auch gefehlt hat oder was auch Tesla vorgemacht hat mit dem Cybertruck.
Cybertruck ist ein schönes Beispiel. Ich meine, wir können ja auch mal das andere Beispiel nehmen. Jetzt ist, glaube ich, hier Car of the Year ist jetzt der Renault 5 geworden. Ja? Das ist ja das positive Gegenteil von dem, was jetzt bei Jaguar passiert ist. Da haben alle gesagt, oh, den finde ich cool, der ist so schön, der ist so knuffig oder wie auch immer. Der spielt halt mit dieser Retro-Emotion. Nochmal, egal, ob der dir jetzt gefällt oder nicht, aber er spielt mit einer Emotion, die in der Vergangenheit mal positiv war. Wo ich jetzt aber trotzdem frage, ist das jetzt eine Weiterentwicklung dieser Marke oder ist es eigentlich nur ein Cover für eine gewisse Zeit? Was machen wir denn damit? Nur weil wir das jetzt wieder haben, dieses positive Gefühl, können wir das dann nochmal generieren? Was ist denn das Retro vom Retro oder was ist denn das nächste Thema hinten raus? Ja? Und deswegen ist es immer einfacher zu sagen, wir verbinden was Positives, sehen was Positives, was dann wiederkommt, freuen uns darüber, als zu sagen, ah, hier ist eine Veränderung, ah, schwierig. Und wieder vorher drauf, ja, dieses Thema Veränderung auch in der Organisation ist immer schwierig, weil ich mich erstmal selber ändern muss. Ich kann nicht erwarten, dass ich in die Organisation mich ändert. Ich muss anfangen, individuell das zu akzeptieren und dann mit umzusetzen. Und das Jaguar-Beispiel ist perfekt dafür. Ja, und Cybertruck ja auch. Alle wieder, doof. Ja, jetzt siehst du ihn mal auf der Straße, sagst du, ja, ist vielleicht immer noch challenging, auch mit verschiedenen anderen Themen. Aber ich sehe den in Kalifornien auf der Straße rumsehen und ich kriege trotzdem ein Lachen ins Gesicht, weil er einfach so anders ist. Und endlich mal wieder einer gesagt hat, wir ändern mal was, wir machen mal was anders. Muss dir nicht gefallen, ja. Aber diesen Weg zu gehen und das mal auszuprobieren, da habe ich größten Respekt davor, weil das passiert viel zu selten. Ne? Vieles ist einfach mittlerweile so ein bisschen push hier, push da und dann passt das schon.
Ja, ja, also ich finde es super faszinierend. Also ich gehöre, glaube ich, zu der Minderheit, die begeistert war, als das Auto vorgestellt wurde, einfach weil es für Designer natürlich auch super spannend ist. Also ich glaube, das ist viel spannender an so einem radikalen Umbruch zu arbeiten, als jetzt wirklich das siebte Facelift von einem bestehenden Design zu machen. Also von daher, glaube ich, habe ich da hat es mir Mut gemacht oder auch irgendwie wieder ein bisschen das geweckt, warum ich diesen Job so interessant finde. Mhm. Glaubst du denn jetzt, du hast es ja gerade angesprochen, dass Jaguar das vielleicht nicht so ganz aus freien Stücken gemacht hat, im Sinne von, dass sie wirtschaftlich in einer schwierigen Situation sind? Da wiederum kann man jetzt ja Parallelen ziehen zu den deutschen Automobilherstellern. Glaubst du, dass dieses derzeitige Marktumfeld vielleicht ein guter Nährboden ist dafür, dass jetzt bei den deutschen Autoherstellern zukünftig auch ein bisschen mehr passiert?
Absolut. Absolut. Ich hatte es ja vorher schon mal so angesprochen, ja, dieses Thema der Veränderung aufgrund eines Zwangs.
Ja.
Der Zwang finanziell ist oder ob der aus irgendeinem anderen Grund ist, erstmal egal. Der ist grundsätzlich immer gut, weil man dann anfängt, Sachen zu hinterfragen, die man schon immer gemacht hat. Und ich glaube, wenn ihr mit vielen Menschen in der Autoindustrie sprecht, das meiste, was die Leute annervt, die immer was ändern wollen, ist es, die sagen dann immer, ja, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja? Wenn du natürlich die Einstellung grundsätzlich hast, und es geht auch immer weiter, du verkaufst immer gut und alles schön und es passt alles, ja, warum sollst du dann was ändern? So, never change a running system, ist ja auch völlig okay, versteht jeder. Aber dann kommt irgendwann dieser Dip und dann kommt irgendwann, oh, jetzt haben wir ein Problem. Und aus Problemen passieren ja oftmals die besten Veränderungen. Mhm. Bestes Beispiel für mich war ja auch Volvo. Ja, als der Thomas Ingland damals darüber hingegangen ist, da war Volvo ja nichts mehr. Ja, also Volvo war eigentlich am Ende. Dann kam der Thomas dahin und guckst, was jetzt heute ist. Also es sind eigentlich mit so die besten, durchgestyltesten und auch in der Gesamtheit wirklich gut designten Fahrzeuge, die eine klare Message aufgeben.
Absolut.
Ja, das ist aus einer Not heraus entstanden. Auch Porsche damals natürlich, ja, die immer wieder runtergegangen sind und dann so, ja, wir müssen jetzt was Neues machen. Da sind Ideen rausgekommen, wo du sagst so, boah, krass. Ja, hätten die sich das davor auch schon so getraut? Und dieses aus der Angst dann in den Mut reinzugehen, ist, halte ich für ganz wichtig. Und das merkt man auch in vielen Firmen. Ja? Die brauchen das dann, wo du dann merkst, alle 20, 25 Jahre entwickeln die sich so krass weiter, weil sie genau die Situation haben. Irgendwann bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Entweder du änderst jetzt was oder es geht dann halt ganz nach unten. Und deswegen, ja, ich glaube, ich habe sehr, sehr, sehr viel Hoffnung jetzt auch in die deutsche Autoindustrie. Ja? Massimo, der natürlich jetzt bei Audi ist, habe ich sehr, sehr viel gute Hoffnung drin, dass er da einen richtig guten Job macht. VW muss auch was machen. Ja, Mercedes hat sicherlich auch große Stücke vor sich. BMW hat jetzt schon ein bisschen was geändert und auch da gezeigt, wo es hingehen kann. Ja. Also ich glaube, das Verständnis ist da und der Mut kommt langsam. Der braucht sie doch ein bisschen, aber so richtig wird er bald kommen.
Also Mut, meinst du jetzt vor allem den Mut des Managements, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen?
Ja, Mut zur Veränderung.
Mut zur Veränderung. Und weil auf der anderen Seite sieht man wiederum, also die Industrie, die ja, bewegt sich ja scheinbar ja, jetzt langsam, aber sicher dann doch nach vorne. Auf der anderen Seite stehen dann ja, die Konsumenten, die wiederum ja, auf solche Veränderungen, das hat man jetzt auch bei Jaguar wirklich drastisch gesehen, da also die sich sehr schwer tun, solche Veränderungen aufzunehmen. Und glaubst du, dass sich da eine Verschiebung stattgefunden hat, dass man vielleicht früher eher noch bereit war, irgendwie solche Wege mitzugehen und dass man da vielleicht jetzt konservativer geworden ist über die Zeit?
Jaguar ist ja ein sehr schönes Beispiel dazu. Ja? Wie wichtig ist denn der Konsument zu Jaguar, denn was es jetzt sein möchte? Jaguar sagt, wir sind ein Luxusthema. Wir wollen im Jahr 10.000 bis 20.000 Units abgeben. Davor war die Aussage, wir wollen irgendwie Hunderttausende abgeben. Mhm. Ja? Wie viele Leute, die einen negativen Kommentar mal rausballern, kaufen
würden dann wirklich
dieses Produkt?
Ja. Ja? Ja, stimmt.
Das sind ja alles so Themen, wo man sagt, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wenn wir mal in die Masse reingucken, also wirklich so Volumenmärkte,
ja.
Natürlich sind die immer erstmal konservativ. Aber was natürlich passiert, die Volumenmärkte orientieren sich immer auf dem, was sonst noch so passiert. Ja, was passiert in der Fashion, was passiert in anderen Autobereichen. Und für mich das beste Beispiel, die einen absoluten Top-Job gemacht haben, ist Dacia. Ja, ist eine Volumenmarke geworden, ist glaube ich mittlerweile in Deutschland sogar die meistverkaufte Marke. In dem Sinne der Absatzzahlen. Ich weiß nicht vom Auto in welchem genau, aber ich glaube insgesamt ist die größte. Wo du halt einfach nur sagst, die haben eigentlich eine, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, geringere Technik, weil die alte Plattformen von Renault benutzen, mit einem unfassbar guten Design-Approach nahbar gemacht. Mhm. Und es gab früher mal, ich weiß nicht, ob ihr das noch, da seid ihr wahrscheinlich zu jung dafür, es gab mal vor 10 Jahren oder sowas, glaube ich, eine Werbung mit Mehmet Scholl, dem alten Bayern-Fußballer, der sich dann hingestellt hat und hat gesagt, ein Dacia-Statussymbol für Leute, die keins wollen. Ja. Und wenn du mal guckst, wo die jetzt sind, wo die Leute sagen, hey cool, guck mal, ich fahre jetzt ein Dacia und das ist einfach so top, da muss ich sagen, die haben einen super geilen Job gemacht. Und die sind für mich so ein bisschen Vorbild. Ja, wo wir sagen, die machen einen guten Job, die machen ein schönes Design, auch ein ästhetisches Design, aber die machen auch clevere Lösungen. Die sagen zum Beispiel, ich habe kein Screen, mach doch dein Handy hin, weil du nutzt eh nur dein Handy. Mhm. Ja? Mhm. Die Logik dahinter, ja, na klar. Das ist so der alte Polo, glaube ich, der das mal war, oder der Abt, der das auch drin hatte. Sagst du, ich brauche das nicht, ich nehme einfach mein Handy.
Sowieso schneller als die Bildschirme dann in den Augen.
Das ist ja so, das kommt ja noch oben drauf. Ja. Ja, aber eine clevere und logische Entscheidung, die zeigt dein Kundenverständnis auf einem absoluten Top-Level. Mhm. Und das Produkt spiegelt dann im Endeffekt auch den Erfolg wider. Und das ist das alles Entscheidende hinten raus. Und da können sich viele wirklich eine Scheibe von abschneiden, so wirklich mal zuzuhören, was will der Kunde eigentlich und wie interpretieren wir das im besten Sinne. Weil nur weil der Kunde dir heute sagt, ich will ein schwarzes Leder haben, heißt noch lange nicht, dass wenn das Auto in 3 Jahren rauskommt, dass er das immer noch haben will. Ja? Also das auch zu interpretieren und sagen, wie gehen wir eigentlich hin, dass in 2, 3 Jahren das immer noch so angesehen wird. Und das ist super, und da haben die einen richtig, richtig guten Job gemacht.
Ja, nee, das sehe ich ganz genauso. Tatsächlich, der neue, wie heißt der, Dacia, der jetzt vor kurzem...
Das ist nicht der Duster?
Der Duster, ich glaube, der Duster, ist super cool. Also immer, wenn das Auto vorbeifährt, trotz dessen, dass es ja eigentlich ein Auto im Segment 20.000 Euro ist, drehe ich mich jedes Mal um, wenn das Auto vorbeifährt. Und das kann ich, glaube ich, zu nicht so vielen Fahrzeugmodellen
aus dem Segment zeigen. Und ich glaube, ganz viele, auch Designer, unterschätzen, wie schwierig das ist, einen guten Job in so einem Segment zu machen.
Ja.
Das ist die härteste Aufgabe, die man eigentlich machen kann. In dem Segment, also mal so ein wirklichen, so ein Billigauto, ja, wo du sagst, das ist das Volksauto. Im Endeffekt, was ein Volkswagen jetzt mittlerweile sein sollte. Mhm. Zu sagen, wir machen ein Auto, was ästhetisch ist, wo die Leute sagen, hey, dafür muss ich mich nicht schämen, sondern hey, das finde ich cool. Ja, früher war ja immer so, ja, mach das Auto billig und dann ist egal, wie es aussieht, Hauptsache billig. Heute ist ja auch dieser Anspruch da, ich will ja ein Auto fahren, wo ich mich auch sehen lassen kann, wo die Leute sagen, hey, das ist cool. Ja? Und den Job zu machen, das Design, das ist wirklich Design, das ist nicht Styling, das ist Tricks herauszufinden mit dem Engineering, wie können wir das machen, ohne dass wir da Geld ausgeben und so weiter und so fort. Das ist das Schwierigste, was man machen kann. Und das ist vielleicht auch so in dem Sinne, wo ich sage, ich finde das viel zu wenig repräsentiert in Portfolios. Mhm. Ich würde viel lieber, wenn wir Portfolios bekommen, Dacias sehen, als noch ein Porsche oder noch irgendwie ein Lambo oder irgendwie sowas. Das wäre voll geil. Ja. So als Student sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn so eine Karre machen und wirklich dann kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin, ist eine viel größere Aufgabe und später auch so, wenn du das kannst, kannst du alles.
Mhm. Also das heißt, du glaubst, du willst also dieses Verständnis für einerseits clevere Lösungen, aber auch für Märkte sollte man auch mehr in den Unterricht mit einbinden an Hochschulen?
Das ist immer schwierig, weil die Hochschule ist ja auch darauf ausgelegt, dass man erstmal kreativ und frei denkt.
Ja.
Ja, also es soll ja der Wunsch sein, dass ihr erstmal mit so wenig Barrieren wie möglich was machen könnt. Ja. Ich bin allerdings trotzdem der Meinung, dass der Beruf des Designers, das ist ja kein Künstler. Mhm. Ja, ein Künstler macht halt sein Zeug, was es ist. Ein Bild malen, Musik oder wie auch immer. Und es gibt ja diesen schönen, ich weiß nicht, ob ihr Rick Rubin kennt, der Musikproduzent, der hat mal gesagt, als Künstler solltest du immer nur das machen, was für dich richtig ist. Die Audience zählt nicht. Ja? Mhm. Und das ist aber genau der Unterschied zum Design. Ein Designer, egal ob du ein Möbelstück machst oder ob du ein Auto machst oder wie auch immer, designt immer für etwas, das profitabel sein soll. Im Idealfall. Ja? Also eure Aufgabe ist, oder im Endeffekt ist der Job eines Designers zu sagen, wir machen gut genug einen Job, damit dieses Fahrzeug uns die nächsten 5 bis 10 Jahre durchbezahlen kann. Ja? So. Das klingt erstmal so völlig losgelöst wahrscheinlich von der Idee, was ein Designer eigentlich ist. Ja? So oh, tolle Bilder malen und tolle Skizzen und wirklich cool alles hinrendern und was weiß ich nicht alles. Aber rein runtergebrochen ist das die Aufgabe. Dass wir ein Produkt erstellen und kreieren und gestalten, das der Firma mehr Geld einbringt, als das es kostet. So, das ist mal das Erste. Und natürlich heißt das auch, wie kann ich dadurch mich immer wieder weiterentwickeln, dass mein reines Talent, ja, was ich habe zum Zeichnen, zum, keine Ahnung, Präsentieren oder wie auch immer, weiterentwickelt werden kann, damit mein ultimatives Ziel, das bestmögliche Produkt zu gestalten, erreicht werden kann. Und das ist ja nicht einfach nur, indem du dich sagst, ich bin jetzt hier der tolle Designer und ich weiß alles, wie es geht, sondern du musst das auch argumentieren. Die Frage ist, an wen du es auch argumentierst. Der, der es im Endeffekt entscheidet, ob es gebaut wird, ist kein Designer. In allerwenigsten Fällen ist das ein Designer. Mhm. Das heißt, ich muss mit der Person reden können, auf einem Niveau, dass es der oder die versteht. Und wenn ich dann aber nur sage, guck mal, ich will das und das und das machen und ich kann die Geschichte nicht erzählen für, das ist für den Markt, wir haben die und die Research-Info, wir können das und das machen, dann kann das diese Information viel wichtiger sein, um dein Design zu verkaufen nach innen hinaus, als die eigentliche Arbeit, die für dich wichtig ist. Mhm. Und das wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Mhm. Weil wir, sagen wir es mal, wenn wir jetzt in neue Bereiche reingehen, Afrika oder wie auch immer, ja, da geht es nicht einfach nur um Pickup zu machen, da geht es um Kulturen zu verstehen, da geht es darum, auch Länder zu verstehen, alles, was mit dazugehört. Und das kann man entweder in Kursen lernen, natürlich an der Uni, aber natürlich auch für sich selber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich halte es aber für absolut essentiell, auch gut miteinander zu reden, gut zu kommunizieren, eine klare Message auszubringen. Ja? Ich brauche nicht über Schwelle reden, wenn mein Chef davon keine Ahnung hat. Dann wird er sagen, schneide ich gleich ein. Hm. Ja? Ich muss verstehen, mit wem rede ich und wie kann ich die Person bestmöglich überzeugen, um zu dem Ziel zu kommen, wo wir hinkommen. Und das Ziel kann ja immer noch sein, genau das Design zu haben, was du eigentlich möchtest. Ja. Ja? Aber die Leute zu überzeugen, geht denn oftmals immer nur mit Wissen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man in der Uni ja größtenteils schon lernt, dass man sein Konzept einerseits verkauft, aber dann andererseits auch das Design den Profs ja näher bringt. Nur am Ende glaube ich, dass man diese Hard Skills, wie verkaufe ich jetzt meinem Chef dieses Design in einem Unternehmen, ich glaube, das kommt dann ganz automatisch auch im Praktikum oder in praktischen Erfahrungen, wenn man tatsächlich mal in der Serienproduktion ist, wo man eben auch auf Kosten vielleicht achten muss oder wo man auch mit anderen Teams zusammenarbeitet. Und ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass man sowas auch super mit einem interdisziplinären Projekt verbinden könnte, wo man dann wirklich Leute hat, die irgendwie schauen, das muss jetzt produziert werden, wie kriegt man das hin? Aber ansonsten, glaube ich, ist es ja auch in der Uni zumindest so ein bisschen eher die Strategie zu sagen, wir wollen jetzt maximale Kreativität und den Freigeist fördern, um dann möglichst kreativ und frisch noch in die Unternehmen reinzuströmen.
Ja. Ich würde immer ein was dazu sagen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich habe ja auch mal sehr lange Sales gemacht und solche ganzen Geschichten. Aber das Leben besteht eigentlich immer daraus, sich zu verkaufen. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann ist es halt Teil deines Geschäfts in irgendeiner Form. Aber ihr habt euch ja, als ihr eine Aufnahmeprüfung in Pforzheim gemacht habt, dann musst du dich auch verkaufen. Dann machst du es halt erstmal über deinen Skill. Aber du musst schon auch eine Präsentation haben, dass du irgendwie im Kopf drin bleibst. Ja? Und das kann man lernen. Und das ist auch unabhängig, ob ich es dann mache in einem Praktikum oder wie auch immer. Das könnt ihr ja auch untereinander machen. Ja, du kannst ja auch sagen, es gibt ein ganz tolles Buch, das ich nur mal empfehlen kann. Das heißt Thank You for Smoking. Und Thank You for Smoking ist über einen Lobbyisten in der Tabakindustrie. Mhm. Ja? Und ich hatte mal persönlich, ich habe dieses Buch gelesen, ich fand das ultra faszinierend. Ich habe immer mal gesagt, ich würde gerne mal in der Lobbyindustrie arbeiten und für was einstehen, für was ich eigentlich gar keine Affinität habe. Ja? Einfach um diese Rolle mal reinzukommen, wie kann ich was repräsentieren, was gar nicht so zu mir passt. Mhm. Ja? So zum Beispiel, also kannst du ja sagen, ich bin jetzt ja sehr großer Fußballfan, ja, also würde ich mich jetzt von da hinstellen und sagen, ich würde jetzt hier für Borussia Dortmund mich hier hinstellen und sagen, was wäre aber, wenn ich es mal tun würde? Könnte ich mich in diese Lage reinzusetzen, aus meiner eigenen Position heraus zu sagen, ich stelle mich jetzt da vorne hin und ich verkaufe euch jetzt Borussia Dortmund als den geilsten Fußballclub der Welt. Ja, sagt mein internes System erstmal, nein, das geht nicht, ja. Aber in der Professionalität kann ich das schaffen, kriege ich das auf die Kette. Und das kann man schon lernen. Und da muss man sich natürlich auch immer ein bisschen selber überwinden. Das ist immer nicht ganz einfach. Aber ich finde das super spannend. Und ich glaube auch, dass sowas immer mehr kommen muss. Weil es kann ja mal sein, dass du in einem Projekt arbeitest, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Aber was ist, wenn du es trotzdem gewinnst?
Ja, im besten Fall steht man auch dann fürs Design, oder? So. Weil man hat ja die Skizze vielleicht gemacht.
Genau. Ja, und dann sagst du halt, okay, ist vielleicht nicht mal meine beste Arbeit, die ich je gemacht habe, aber guck mal, ist eine krasse Karriere, die da rausgekommen ist. Ja, und ich weiß zum Beispiel, der Benoit Jacob, ja, der war ja lang bei BMWi auch und so und hat dann Python gemacht und NIO. Und das ist ja wirklich einer so der Koryphäen. Wenn man von dem Sachen sieht, ist ja krass. Wenn du den fragst, der hat, glaube ich, die erste Generation Dacia Logan gemacht. Der hat gesagt, das wird für immer das Auto sein, was das Beste ist, was ich je gemacht habe. Es war so hart, das war so eine Lernkurve, die mit dabei ist. Und du sagst, das stellst du dir erstmal nicht vor, so ein Dacia-Logan erste Generation, ja, das ist ein Box irgendwie in die Ding. Sagt er, nee, aber da ist so viel auch Herzblut reingeflossen, wo du sagst, okay, und der hat es dann auch verkauft, der hat sich dann auch vorne hingestellt, guck mal, das machen wir so und so und so, obwohl es eigentlich so eine Box ist. Und das ist ein Riesenskill, sich in diese Situation reinzuversetzen und das zu lernen, das zu pushen. Und das kann ich jedem nur mitgeben, weil viele einfach immer denken, sie überzeugen mit ihrem Skill. Ja, wen überzeugst du denn mit deinem Skill? Immer erstmal nur den, der versteht, über was du redest. Und nicht mehr der, der irgendwann mal sagt, ja, aber ich bin kein Designer, also überzeug mich mal so, damit ich es auch verstehe. Mhm. Schon hart.
Ja, nee, also Domagoj Djukic, den wir auch mal interviewt haben vor einigen Monaten im Sommer, hat genau das Gleiche gesagt. Das ist wichtig, oder der Erfolg eines Designs, so hat er es formuliert, glaube ich, hängt davon ab, wie man es seinen Mitstreitern verkauft. Weil man es ja vor allem auch im Team dann schafft, das Ganze dann weiterzubringen. Ihr seid ja vor allem jetzt auch ihr kennt die Studios von innen, ihr kennt die Akteure und seid ja im Bereich Schulung auch aktiv. Also ist es auch etwas, was ihr jetzt versucht, auch in die Studios reinzutragen, um die Leute auf dem Gebiet zu schulen?
Ja, Kommunikation ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es ist immer wieder lustig, ja, weil wir sagen ja immer, ihr kommuniziert als Designer ja tagtäglich, aber ihr kommuniziert halt nicht verbal, sondern ihr kommuniziert ja visuell.
Ja.
Aber eine visuelle Kommunikation ist ja das eine. Da muss ich aber auch immer rein interpretieren, da kann ich auch rein interpretieren. Wenn ich was verbal gut ausdrücke, bleibt oftmals gar kein Raum für Interpretation. Wenn ich was klar, direkt und ohne eine Möglichkeit zu sagen, da gibt es ja eine Eventualität oder hier oder da, ausdrücken kann, dann weiß jeder, okay, da gehen wir hin. Ja? Wenn du als Chef sagst, wir laufen jetzt da vorne hin, dann sagt der eine, ja, da vorne ist ein bisschen weiter nach links, der andere sagt, da vorne ist ein bisschen weiter nach rechts. Ja? Wenn der Chef aber sagt, wir laufen jetzt schnurstracks geradeaus und wir laufen nicht nach links, nicht nach rechts und wir lassen uns nur von dieser geraden Linie treiben, dann weißt du, okay, nur geradeaus, nicht links, nicht rechts. Und das sind teilweise so Kleinigkeiten, die vielen Leuten dann fehlen, weil du immer wieder auf dich selber zurückfällst. Du denkst immer erstmal selber, ich habe es verstanden, okay, gut. Ich hatte mal einen Chef, das kann man ja nicht sagen, der hatte mal zu mir gemeint, es war einer der besten Tipps, der hat gesagt, geh immer davon aus, dass die Leute dumm sind. Und der hat es nicht gemeint wirklich in dem Sinne, dass sie halt so dumm sind und gar nichts verstehen. Ja? Der hat einfach gemeint, geh davon aus, dass die nicht wissen, von was du redest. Du bist der, der tagtäglich in dem Bereich drin bist. Du saugst alles auf, was da passiert. Das kannst du nicht von jemandem erwarten, der dir gegenüber sitzt. Das kannst du erst erwarten, falls du die Leute mal ein bisschen länger kennst und du kannst Sachen reinwerfen. Geh immer davon aus, dass sie eigentlich gar nichts wissen. Und erzähl's ihnen auch so, als wüssten sie gar nichts. Dann merkst du langsam, okay, die wissen vielleicht ein bisschen mehr, dann kannst du dich anpassen nach oben. Aber wir leben halt auch in einer Gesellschaft, wo viele gar nicht sagen, ach sorry, das verstehe ich nicht, kannst du mir das erklären? Das wird oftmals immer als Schwäche ausgelegt. Wir sagen, nee, ist ja keine Schwäche, ist eigentlich nur eine Offenheit zu sagen, erklär es mir bitte noch besser, weil ich verstehe nicht, was du mir erzählst und ich muss eine Entscheidung basierend darauf treffen. Ja? Jetzt stell dir aber mal vor, was oftmals ja passiert, die verstehen nicht, was du tust. Die erste Aussage ist immer, ja, machen wir mal eher nicht. Das hat oftmals nichts damit zu tun, dass dein Projekt schlecht ist oder dass das Projekt, was du machst, für die Firma irrelevant ist oder wie auch immer. Wenn die Person, an die du es präsentierst, allerdings nicht verstehst, was du erzählst, warum soll sie dann Ja sagen dazu? Mhm. Ja, ist ganz einfach. Und diese Kommunikation ganz klar aufzubauen, könnt ihr mit euren Kommilitonen ja auch ausprobieren. Ja? Verstehen die das ganz genau? Haben die das verstanden? Wir haben einen Kollegen bei uns hier im Büro, der hat eine 10-jährige Tochter, der sagt immer, wenn ich ein Projekt nicht meiner 10-jährigen Tochter erklären kann, dann habe ich es nicht gut genug erklärt.
Okay. Wie geht ihr da konkret vor? Habt ihr da Rhetoriktrainer, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder habt ihr Leute intern in eurem Team, die diese Skills vermitteln?
Weil es kommt immer ein bisschen auch auf die Leute drauf an. Es gibt ein paar, die haben so ein natürliches Talent. Mhm. Es gibt aber sicherlich auch ein paar, die müssen erstmal aus sich rauskommen. Also manchmal kommst du dann einfach auch nur an den Punkt, wo du sagst, du machst mal eher ein bisschen mehr Schauspieltraining, um erstmal zu sagen, wie komme ich überhaupt aus mir selber raus? Viele Kreative vor allem sind natürlich sehr schüchtern, ja? Eher, was du introvertiert nennen würdest, aber introvertiert heißt noch lange nicht, dass du nichts sagst. Also ist eher eine gewisse Art und Weise. Ja? Die aus sich rausholen. Ja? Was hast du in deinem Kopf drin? Kannst du das mit uns teilen? Und das ist manchmal Schauspieltraining, das kann aber auch mal irgendwie, keine Ahnung, mal einfach rausschreien sein oder sowas. Es kommt wirklich immer individuell auf die Leute drauf an. Und dementsprechend brauchst du dann halt auch die Leute, die das mal tun. Und sowas kannst du auch immer nur in kleineren Gruppen machen. Sowas passiert nicht in Riesengruppen, aber schon auch die Challenge haben. Und dadurch baust du natürlich auch dann einfach auch wieder Selbstbewusstsein auf. Ja, vor Menschen zu sprechen, vor einer größeren Gruppe und dann auch wirklich diesen Status sich selber zu geben, ja, dass man aufrecht steht und was weiß ich was, kann man alles lernen, aber das muss man dann auch wollen. Ja, und da gibt es halt Leute, die das super gut können. Ja, Domago ist ja so einer,
ja.
Der kann einfach auch gut reden. Und da kann man auch dann in seiner Tätigkeit als Designer, kannst du sagen, was du willst, er kriegt ja, was weiß ich, wie viel Kritik ab oder wie auch immer. Aber wenn der vor der Kamera steht, dann sagst du, ja, der kann mir das erklären. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum er da hingekommen ist, wo er dann hingekommen ist.
Glaubst du, dass sich das dann geändert hat? Weil man muss sagen, die Anzahl der medialen Outlets, die wächst ja. Also Podcasts zum Beispiel, du hast einen, wir haben einen. Die Chefdesigner sind mit überwiegend auf Social Media aktiv. Es gibt ganz viele YouTube-Videos, die sich mit dem Thema Design befassen. Glaubst du, dass aufgrund dieser voranschreitenden Digitalisierung der Medien, dass diese Entertainer-Qualitäten jetzt vielleicht mehr gefragt sind, als es jetzt vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war?
Ja und nein, ist die Antwort hier. Ja, erstmal in dem Sinne des internen Entertainments. Weil das, was wir ja sehen, ja, also wenn du dir einen Instagram-Account anguckst oder eine Präsentation auf YouTube von irgendeinem Fahrzeug, was gerade gelauncht ist, das sind ja oftmals Sachen, die geprobt sind. Ja, wo du halt auch mal einen Fehler machen kannst, dann schneidest du dir das zurecht und dann geht's weiter. Mhm. Das ist ja auch beim Podcast, kannst du das ja auch machen. Wenn du mal sagst, oh, ich muss mal kurz hier Pipi-Pause machen, dann machen wir kurz Pause, dann geht's weiter. Ja? In einer Präsentation live vor einem Chef oder wie auch immer, hast du das nicht. Mhm. Da geht's entweder volle Pulle oder gar nicht. Und das fehlt. Dieses Proben, dieses auswendig lernen oder ablesen oder wie auch immer. Da gibt es natürlich auch ein paar, die einfach mehr Talent haben, da eine Emotion rüberzukriegen, und andere können das halt gar nicht. Die klingen dann wie so ein Roboter. Ja? Aber die machen dann diesen Job. Die Frage ist dann aber, machen sie ihn gut? Und die Leute, die ihn halt richtig gut machen, ja, die du dir auch anguckst, wo du sagst, ah, von dem kann ich mir was abgucken, von der Person finde ich es halt gut, das sind die wenigsten. Und das ist schon eine Geschichte, glaube ich, auch die dieses ad hoc, dieses sofort drauf zu reagieren, auch auf Fragen, eine gute, vielleicht auch manchmal eine schlagkräftige Antwort natürlich zu haben, das kann man lernen, aber viel ist auch einfach dann ein natürliches Talent. Mhm. Das kommt schon auch mit dazu. Aber man muss es lernen, aber es ist eine andere Situation. Ja? Proben versus komplett live sind zwei unterschiedliche Themen.
Ja. Ja, du selber hast jetzt aber auch einen Podcast und bist auch viel unterwegs und machst den ja nicht nur, nimmst den ja nicht nur auf und bearbeitest den und publish den, sondern du bist ja auch auf Konferenzen dann in einer moderierenden Rolle und hast ja selber, trotz dass du, meine ich, keinen journalistischen Hintergrund hast, eine sehr, sehr öffentliche Rolle. Wie hast du dich da so reingefunden? Wie hast du das gelernt?
Naja, ich muss erstmal dazu sagen, ich hatte einen ganz großen Vorteil. Ich habe ja Amerikanistik studiert, also Amerikanistik und Politikwissenschaft, also zweimal nichts. Aber ich hatte gerade in der Amerikanistik, und ich war dann auch ein Jahr in Amerika, ganz tolle Lehrer. Und was die Amerikaner halt unfassbar gut können, ist präsentieren, eine Geschichte erzählen. Und wenn du 2-3 Jahre in diesem Kosmos drin bist und du hörst das und du lässt dich auch drauf ein, und gerade als ich in Amerika war, da an der Uni, da waren einfach so gute Professoren, die einfach unfassbar gut erzählen konnten. Und das allgemeine Niveau der Leute drumherum war extremst viel höher, was ich aus Deutschland gewohnt war. Mhm. Ja, in Deutschland haben wir ein Referat, dann lernst du es auswendig, stehst da mit deinem Zettel, da, okay, gut. In Amerika, da ist kein Zettel, da ist frei vortragen, da ist Fun machen, da ist mal ein Joke cracken und was weiß ich nicht alles. Ja. Und das lernen die halt von frei auf. Wirklich von, keine Ahnung, Kindergarten, 3, 4, 5 Jahre stehen die Kids vorne dran und machen einen Vortrag, und der soll entertaining sein und Spaß. natürlich ein bisschen eine Kulturgeschichte. Amerika ist viel mehr Entertainment als reine Fakten in dem Sinne, ja, oder die Fakt muss auch immer lustig dargespielt werden. Deutschland ist mehr faktengetrieben. aber das ist schon, das hat einen riesen, hat riesig was bei mir verändert. Und ich merke das auch bei Leuten, die das noch nie so gesehen haben, die das, die vielleicht sich auch nicht damit beschäftigen, ja, sich mal einen wirklich guten TED-Talk anzugucken oder sich auch mal inspirieren zu lassen von irgendwelchen Football-Coaches oder Fußball- oder Sporttrainern grundsätzlich gesehen, ja. Die sind für mich die, die das Nonplusultra sind, die eine Gruppe von, keine Ahnung, 15, 20, oftmals hochtestorisierten Männern ja, dazu bewegen können, zu sagen, wir gehen alle in die gleiche Richtung. Das ist unfassbar. Mhm. Nur mit Worten. Mhm. Ja, oder mit einer Ausstrahlung, die mir dazu gehört. Und das war für mich das größte Thema. Das habe ich am meisten mitgenommen. Also alles, was ich auch heutzutage habe, ich habe auch da, keine Ahnung, auf so Konferenzen oder so, ich habe da auch keinen kein Lampenfieber bei sowas oder wie auch immer. Ja, das ist einfach, du stehst vor den Leuten und erzählst eine Geschichte. Und umso besser die Geschichte erzählst, umso mehr hören die Leute halt auch zu. Und deswegen würde ich halt auch immer jedem empfehlen, mal in so Kurse reinzugehen. Ja, es gibt dann so Toastmasters oder wie auch immer, oder Toastmasters heißt das, glaube ich, wo dann eher amerikanisch das beigebracht wird. Du kannst das ja mal Englisch machen. Es gibt ja verschiedene Kulturen, die es einfach anders drauf haben und anders auch machen wollen. Aber gerade als Deutsche mal rausgehen aus diesem Blatt in der Hand und einen Vortrag halten, ja, da hört dir halt einfach keiner zu. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich vielleicht auch aus irgendwelchen Gastlectures. Da hörst du ja dem Professor oder dem Dozenten auch nicht zu, wenn er die ganze Zeit nur abliest. Da schläfst du ja selber ein.
Klar.
Ja, also lustigerweise, wo du es gerade sagst, Amerika, wir hatten ja im Frühjahr ein Interview mit Klaus Busse, ja. Der ja lange in Amerika gewirkt hat, also ich glaube die meiste Zeit seines Lebens mit, oder seines beruflichen Lebens zumindest, und ich finde, der hat das wirklich ausgestrahlt, also der hat wirklich diese Lockerheit, der hat also wahrscheinlich ja, ein unglaubliches rhetorisches Talent, vielleicht auf der einen Seite, aber sicher auch durch diese amerikanische Prägung, diese Fähigkeit, Leute mit seinen Geschichten ja, mitzureißen und zu überzeugen. Wo wir jetzt gerade beim Thema Podcast sind, was ist denn so deine lustigste Erfahrung, die du jetzt bei einer Podcast-Aufnahme mal gemacht hast?
Oder die lustigste? Oh, das ist, da muss ich jetzt echt ja mal drüber nachdenken. Oh Gott, ich meine, wir hatten schon so viele technische Probleme, glaube ich, auch. wir hatten, glaube ich, mal eine Aufnahme, wo wir dann gemerkt haben, hinten raus, oh Scheiße, wir haben gar nichts aufgenommen. Oh. Das war ein bisschen schwierig.
Dann nochmal das Gleiche.
Dann nochmal das Gleiche. Das, ich weiß gar nicht, ob wir es damals noch aufgenommen haben oder so, aber ich finde oftmals Reaktionen auf dem Podcast eigentlich das Lustigste. Mhm. Weil innerhalb einer Aufnahme ist ja so, ja, hast ein Gespräch, ist alles gut und läuft auch so. Aber es kommen halt manchmal so wirkliche Nachrichten, wo ich mir so denke, okay.
So. Bei welcher Folge hast du das am meisten bisher?
Ich glaube, wir hatten mal eine gemacht, das war vor ein paar Jahren. Da hatten wir mal eine Folge gemacht zum Thema Production Car of the Year, Concept Car of the Year und so. Wir haben einfach mal Meinungen gehabt. Ja? Mhm. Weil Meinung haben ist eh manchmal schwierig, ja, auch in unserer Position. Mal ein bisschen neutraler sein. Und gesagt, nee, jetzt machen wir mal das Thema. Und dann haben so viele Leute geschrieben, so, ja, aber meine Meinung ist das und meine Meinung ist das. Wo wir irgendwann gesagt haben, ist ja alles gut, ihr dürft ja alle eure Meinung haben, ist ja nur unsere Meinung. Und dann hatte ich irgendwann mal das. Und das andere war mal, da hatten wir mal, ich weiß gar nicht, das war irgendwie ein Gespräch. Und da hatte ich mal eine Kritik geäußert, ich glaube, an einem Designchef. Und das war gar nicht persönlich, das war einfach nur so, ich habe es nicht ganz verstanden gehabt und so, würde ich vielleicht anders machen oder so. Und dann habe ich, nachdem die Folge dann rausgekommen ist, glaube ich, 2-3 Tage später mal einen Anruf von der Person bekommen. so nach dem Motto, so, ach ja, muss das jetzt sein? Und dann habe ich gesagt, du kennst mich doch jetzt schon so lang? Ja, aber in der Öffentlichkeit. Aber das war dann auch alles okay, das war jetzt nicht
hat
so.
Hat sich dann geklärt.
Das hat sich dann geklärt. Aber das ist manchmal so, ich denke so, hey, so, ja. So, ist ja völlig okay. Und ich glaube schon, dass jeder auch seine eigene Meinung haben darf und auch sollte. Mhm. Aber dass man sich selber auch jetzt nicht zu ernst nehmen sollte. Also ich glaube, da gibt's, glaube ich, ganz andere Situationen, wo man dann sagt, die haben es wirklich ernst. da wo wir drin stecken, da darf man auch mal mit einer guten Prise Humor rangehen. Mhm. Also sowohl zu sich selber als auch zu den Leuten nach außen. Ich glaube, das macht es alles ein bisschen einfacher.
Ja. Was macht denn für dich eine gute Podcast-Folge aus?
Eine gute Podcast-Folge, jetzt haben wir natürlich hier hoffentlich ein schönes Beispiel, ist, wenn der Gast, wenn du eigentlich als Moderator gar nichts machen musst.
Ja.
Ja, wenn der Gast engaging ist, wenn die auch Lust haben, das zu machen. Also ich glaube, dieser Lustfaktor ist mal das Erste, dass es nicht so eine Arbeit ist, sondern dass man sagt, hey, lass uns doch mal über was Schönes reden, wir machen einen schönen Austausch dazu und alles, was dazu ist. Das ist eigentlich das A und O. Wenn du so jemanden hast, ich hatte das auch schon auf Konferenzen, wenn du die Antworten so aus der Nase ziehen musst oder sowas, ja, das ist dann anstrengend. Das merkst du, glaube ich, auch als Moderator, wenn du das Gefühl hast, so, wie weit gehen wir denn jetzt noch mit der ganzen Geschichte? Mhm. Die Besten sind eigentlich die, ich hatte mit einem der besten Podcast-Gäste, die ich je hatte, ist Simon Losby. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja der Hyundai-Design-Chef in Korea. Er war auch sehr lange mal bei VW. Der erzählt dir Gott und die Welt. Ja, im Positiven, der ist so einfach, der hat eine Meinung, der hat eine klare Aussage auch dahinter und der kann einfach auch gut reden, wo ich einfach sage, Hammer. Ja. Anders war auch immer so einer, Anders Warming, Vandenacker war auch schon mal so einer. Die haben einfach dann Spaß an der ganzen Geschichte. Natürlich müssen die Themen stimmen, das gehört schon auch mit dazu, aber das hat einfach super cool, super Spaß gemacht und dann volle Pulle. Mhm.
Bald ist ja jetzt auch Weihnachten. Hast du noch einen Gästewunsch, der bei dir ganz oben steht, wo du sagst, den musst du unbedingt eigentlich auch mal in den Podcast holen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich gar nicht so einer, wo ich sage, will ich den jetzt haben oder will ich den nicht haben? Wenn ich gerne mal, ich sehe ja einen Podcast immer so ein bisschen Bierchen trinken. Ne? So, lass mal so in die Jahre ein Bierchen trinken, dann nehmen wir das auf und dann ist okay. Ich würde wirklich sehr gerne mal mit Johnny Ive sprechen. Den fände ich wirklich mal spannend. Mhm. Lustigerweise, die Podcast-Gäste, die ich mir wirklich wünschen würde, sind gar keine Autotypen. Mhm. Also, oder die sind vielleicht schon so in dem Sinne autoaffin.
Ja.
Ja, Johnny Ive hat auch sehr viele Autos. Guy Berryman von Coldplay, der ist ja auch ein riesen Autonarr in dem Sinne. Den fände ich mal super spannend. Gerade auch zum Thema kontinuierliche Weiterentwicklung. Mhm. Ja. Nochmal, ob dir jetzt Coldplay gefällt oder nicht. Aber dieses immer sich neu zu erfinden, finde ich schon super spannend. Und wenn ich wirklich, da habe ich einen ganz, ganz tollen Podcast letzt gehört, mit dem ich super Spaß, glaube ich, hätte, wäre Bjarke Ingels. Das ist ein Architekt.
Ah ja, genau. Ja.
Den finde ich, glaube ich, auch nochmal echt cool, so in die Richtung.
Ja, zuletzt warst du in Amerika unterwegs und hast dort gerade seinen California ein paar Folgen aufgenommen. Was wird da als nächstes jetzt kommen von eurem Podcast?
Ja, wir haben jetzt dann sehr zeitnah, kommt bei uns Car Design in Asia mit einem Fokus auf die vier großen Länder in Asien, das heißt Indien, Korea, China und Japan. Und werden damit, das Konzept dahinter ist zu sagen, mit einem einheimischen Designchef zu reden und mit einem Expert-Designchef zu reden. Und da auch die kulturellen Unterschiede in der Aufnehmung oder in der Nahbarkeit dazu mal auszuarbeiten. Mhm. Da haben wir jetzt den Großteil aufgenommen. Das ist super. Das hat echt Spaß gemacht. Und was danach kommt, ja, ich habe schon so viele Ideen, aber manchmal ist auch einfach, wo ich sage, ja, das passt jetzt noch ein bisschen besser, das passt noch ein bisschen besser. Wo ich mal wirklich Lust drauf hätte, aber das einfach noch zu früh, wäre wirklich mal mit irgendwas in die Richtung mit Afrika zu machen. Auch beim Podcast so ein bisschen zu verstehen, was passiert da autodesigntechnisch.
Siehst du da gerade großes Potenzial in der nahen Zukunft, dass sich dort neue Strömungen entwickeln?
Ja, finde ich super spannend. Finde ich ein super spannendes Thema, Afrika. Da ist natürlich viel Wachstum auch mit dabei. Du hast jetzt eine super junge Bevölkerung, vor allem da drüben, eine super digitale Bevölkerung. Es gibt einige Länder, die sich wirklich groß weiterentwickeln, wirklich einen riesen Schritt gemacht haben in vielen Bereichen. Und das ist eigentlich so das letzte Unbekannte im Sinne der Industrialisierung, ja, für die Autoindustrie. Das ist ja eigentlich so ein Secondhand-Markt, das, oder ein Third-Hand- oder Fourth-Hand-Markt, ja, je nachdem, wie weit man es dann treiben will. Aber da mal zu sagen, was passiert denn da eigentlich, wenn wir Neuwagen haben? Ja, vielleicht auch lokale Neuwagen, wie entwickeln sich die? Die haben ja sicherlich ein viel mehr Offroad-getriebenes an Standardsystem als vielleicht das, was wir in Europa haben oder so. Und ich glaube vor allem halt auch mit der kreativen Kultur, die da drüben herrscht, würden wir, glaube ich, ganz viele andere Sachen sehen. Wie lange das noch dauert, weiß ich nicht. Also ich glaube, das dauert schon noch ein paar Jährchen. Aber grundsätzlich super spannendes Thema. Finde ich cool. Finde ich
gut. Schwebt dir denn da konkret eine Person vor, mit der du gerne mal darüber sprechen möchtest?
Ja, es gibt so zwei, drei, die aus diesem Umfeld kommen.
Ja.
Es gibt auch so ein aktuelles Projekt in Kollaboration mit dem Art Center für eine Uni in Marrakesch. Mhm. Auch eine Design, also eine Design-Uni, auch mit Teil Transportation Design und so. Das ist schon spannend, aber es gibt natürlich jetzt noch nicht so viele, ne, die aus diesem afrikanischen Umfeld kommen. Also da muss man dann schon wirklich mal tief reingucken und wirklich, okay, wer kommt da aus was und wer hat da auch noch die Verbindungen dazu. Da sind natürlich eher erstmal wahrscheinlich Südafrika, gibt es ein paar Leute, die da mit dabei sind. Marokko da oben, Ägypten gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Leute, die da was gemacht haben. Super spannend wäre mal sowas wie Nigeria. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar von den Engländern, die da einen gewissen Hintergrund mit haben. Aber es gibt, glaube ich, jetzt auch ich weiß nicht, ob es in Nigeria ist oder so, ein Projekt für ein wirklich erstes afrikanisches Auto. Sowas wäre mal spannend. Aber da muss man ein bisschen Zeit geben.
Ja.
Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber mal schauen. Bin dafür alles offen.
Ja, um jetzt noch einmal kurz beim Podcast-Thema zu bleiben, ist für dich der Antrieb, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass du die Sachverhalte besser verstehen möchtest und deswegen mit den Leuten sprichst? Oder wie kommt es dazu, dass du diese Podcasts aufnimmst?
Ja, dieses Verstehen ist das eine.
Ja.
Ich finde, du kannst, das ist jetzt meine persönliche Meinung, du lernst am besten, wenn du anderen Leuten zuhörst. Und ein Podcast ist ja im Endeffekt genau das. Du hörst anderen Leuten zu und kannst dann entscheiden, ob ich das aufnehmen möchte oder ob ich es nicht aufnehmen möchte. Ja? Das ist mal so die Ego-Seite daraus. Wo ich sage, das finde ich cool und ist natürlich auch einfach schön, mit Leuten, die ich vielleicht seit Jahren schon kenne oder auch mal Leute, die ich so noch gar nicht so kenne, mal so eine Aufnahme zu machen.
Wie zum Beispiel uns.
Also wir sind doch jetzt schon beste Freunde. Und das andere Thema ist für mich der Community im Autodesign oder Mobility Design ein Outlet zu bieten, um zu sagen, hey, was denken denn eigentlich diese Chefs? Wir machen ja dann doch hauptsächlich eher die Designchefs und sowas. Ja, wir gehen eher in die Richtung mit dran. Um zu sagen, du hast vielleicht nicht immer Access bei denen, aber vielleicht können wir dir mal eine Stunde oder eine Stunde, anderthalb zeigen, wie die so denken. Ja, warum die in gewisse Positionen reingekommen sind, warum sie gewisse Entscheidungen getroffen haben oder was in ihrer Zukunftsplanung denn so mit drin ist. Das sind ja oftmals Leute, die siehst du nicht jeden Tag oder die siehst du vielleicht einmal im Jahr oder wie auch immer, wenn du mal auf einer Show bist. Und da eine Zugänglichkeit zu erschaffen. Ja, wegkommen von diesem für lange Zeit der Superstar-Image, wo oh, das ist jetzt Designchef und mit dem solltest du nicht reden und oh, ja, bla bla bla. Also nee, das sind ja auch nur Leute und auch nur Menschen. Und da diese Nahbarkeit auch einfach aufzubringen und zu sagen, hey, was erzählen die mir denn auch? Was haben sie denn vielleicht genauso die gleichen Probleme wie jeder andere auch? Oder was beschäftigt sie, was mich auch beschäftigen könnte? Und ob ich dann auch ein anderer Designchef bin oder ob ich halt ein Student bin, ist erstmal egal. Ja, aber diese Infos rauszuziehen, das ist, glaube ich, für die Gesamtindustrie relativ wichtig, auch mal so diesen Überblick zu bekommen.
Was war so ein Aha-Erlebnis, was du mal während einer Podcast-Aufnahme persönlich für dich hattest?
Ich glaube, das merkst du immer erst auf die Kommentare, die da drauf kommen. Ich glaube, der Podcast mit Laurens van den Acker, auf den kriege ich irgendwie heutzutage immer noch positive Nachrichten. Wen ich immer sehr, sehr, sehr schön fand als Austauschpartner ist Chris Bengel. Mhm. Mit dem haben wir ganz am Anfang meine Folge gemacht. Da war ich ihm auch sehr dankbar drüber. Das ist unsere zweite Folge gewesen oder so. Und der ist super. Bei dem nimmst du einfach auch viel ab. Ja, der erzählt dir tolle Geschichten. Das ist das Amerikanische. Ja. Mhm. Aber der ist ganz, 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 ganz toll. Ganz tolle Ausstrahlung. Es macht viel Spaß mit dem einfach auch. Und der erzählt dir auch Sachen, die, ja, das kann ich selber mal annehmen. Würde ich selber mal mit voranpushen. Der war sicherlich mit dabei. Ich weiß gar nicht, wen wir so. Wen ich auch ganz toll fand, war Chris Chapman. Auch ehemaliger BMWler, dann bei Hyundai für eine ganz lange Zeit. Auch Amerikaner. Der war super. Der hat einfach auch so eine ganz tolle Ehrlichkeit gehabt. Auch super Sachen eingeschätzt. Positiv, negativ. Aber was kann man auch aus einem Negativen ziehen? Wie können wir was lernen? Wie können wir es voranpushen? Das war super. Da habe ich unheimlich viel mit rausgenommen. Aber im Endeffekt ziehst du eigentlich aus jedem Gespräch irgendwas mit raus. Aber ein Podcast ist ja immer eine Momentaufnahme. So. Ja, was wir heute aufnehmen, vielleicht in, keine Ahnung, in 3 Monaten habe ich eine ganz andere Meinung zu meinem Thema, weil ich viel mehr dazu gelernt habe. Aber was wir heute aufnehmen, ist halt genau das, was heute da ist.
Absolut. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also ich finde, das war auch eine super spannende Folge hier und auch mal deinen Blick auf die Industrie, auf die Dinge wahrzunehmen, weil du ja auch wirklich sehr well connected bist und viele Leute kennst. Und deswegen denke ich, dass da auch viele Zuhörer daraus was lernen werden oder auch Studenten mehr dieses Thema verstehen werden und auch neugierig werden. Deswegen würde ich auch sagen, danken wir dir herzlich, dass wir dich hier für die Podcast-Folge haben durften.
Schön, dass ihr da wart.
Fand es ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.